willkommen zum Gottesdienst der landeskirchlichen Gemeinschaft in Hannover am heutigen Sonntag hier im evangelischen Treffpunkt. Ganz besonders begrüßen möchte ich Pastor Simon Plenter und seine Familie. Du wirst uns heute die Predigt halten. Wir werden dich nach dem Verlauf des Gottesdienstes noch etwas kennenlernen. Darum verrate ich jetzt nicht mehr zu deiner Person. Schön, dass du da bist. Jetzt dürfen Sie erstmal schauen. Das also ist Simon Plenter. Und zu Simon gehört noch seine Frau Antje, Sohn die Winkler und Sohn Tobias. Und im September erwartet ihr Nachwuchs. Ich sag mal, was ich schon weiß für euch. Ihr seid seit einiger Zeit in Hannover. Du bist Pastor der evangelisch-reformierten Kirche. Besucht die Elternzeit und den neuen Hauskreis für Familien. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange seid ihr schon hier und warum seid ihr nach Hannover gekommen und woher kommt ihr überhaupt?
Ja, ich fange mal mit der letzten Frage an. Ich würde gerne sagen, wir sind beide waschechte Ostfriesen. Eigentlich trifft das leider nur auf meine Frau zu. Ich bin in Münster geboren und dann in Leer in Ostfriesland aufgewachsen. Aber wir sind jetzt seit Oktober letzten Jahres hier in Hannover. Ich habe zuvor mein Vikariat gemacht, das ist sowas wie Referendariat bei Lehrern, nur eben für Pastoren, und bin jetzt hier in Hannover in der Kirche als sogenannter Pastor Koll, also mitarbeitender Pastor. Das ist sowas wie ein Anerkennungsjahr und das dauert 1 bis 3 Jahre, so lange werden wir auf jeden Fall hier sein.
Herzlich willkommen, ihr dürft gerne länger bleiben. Es hat schon mal eine Frage geklärt, was Pastor Koll heißt. Das habe ich im Internet gefunden und dachte, kenne ich nicht. Eine Frage noch, wie hast du Jesus kennengelernt?
Wann ich das erste Mal von ihm gehört habe, weiß ich nicht. Ich bin in einer christlichen Familie groß geworden und solange ich denken kann, haben meine Eltern mit mir gebetet und mir aus der Kinderbibel vorgelesen. Und später dann im reformierten Kindergottesdienst bei uns in der Gemeinde und dann auch im Jungscher Teenie-Kreis und EC-Jugendkreis. Das war quasi die Jugendarbeit unserer reformierten Gemeinde. Und ja, da bin ich irgendwann zu der Entscheidung gekommen, dass ich das nicht nur so nebenbei machen möchte, sondern dass wirklich mein ganzes Leben auf Jesus ausgerichtet sein soll. Ja, so viel dazu.
Und immerhin willst du ja von Jesus erzählen. Bist Pastor oder wirst Pastor? Du stehst ja noch am Anfang deiner Laufbahn. Was macht dir richtig Freude an deinem Beruf? Was macht dir Mühe, wenn du das jetzt so sagen kannst über die erste Zeit?
Ja, kann ich zumindest für den Moment ganz gut sagen. Was mir wirklich Freude macht, ist tatsächlich das theologische Arbeiten. Also mich in Bibeltexte vertiefen, mich auch in theologische Bücher vertiefen. Und das dann mit anderen Leuten zu teilen, was ich da gefunden habe. Ich hoffe, das gelingt mir dann immer, das rüberzubringen und das auszudrücken, wie begeistert ich das finde. Was mir Mühe macht, das sind manchmal Sitzungen, die es leider sehr, sehr viele gibt im Pastorenalltag. Und wo man gelegentlich das Gefühl hat, man kommt nicht wirklich weiter und dreht sich stundenlang um ein Thema, was eigentlich nicht besonders wichtig ist. Gleichzeitig weiß ich aber, dass Sitzungen und das Ordnungen auch wichtig sind und sein müssen.
Ich denke, im Namen aller wünschen wir dir ganz viel Kraft für deinen Beruf, für deinen Weg. Schön, dass du heute bei uns predigst. Ich freue mich, bin gespannt auf die Predigt. Und wer mehr von Simon wissen möchte, sprecht ihn nachher einfach an.
Zunächst mal, ich freue mich hier zu sein und mal in diesem schönen Gemeindehaus, in dieser schönen Kirche predigen zu dürfen. Es ist eine Freude, bei euch hier zu sein und hier vorne zu stehen. Und ich möchte beginnen mit einer Frage. Mich würde interessieren, war hier schon mal jemand Pilgern? Gibt es Leute unter uns, die Pilgern waren? Wo ging es hin?
Wir waren in der Heide über Pilgern, ökumenisches Pilgern.
Aha, da gibt es ja mehrere Orte, glaube ich, wo man hingehen kann. Ich kenne das Kloster Loccum, was ein Pilgerort ist da. Ich persönlich war noch nie Pilgern. Ich habe das immer mal überlegt, ob man das machen könnte, hat sich bisher noch nicht ergeben. Was ich aber kenne, das ist Reisen. Und ich glaube, das geht den meisten hier auch so. Jeder von uns hat schon mal eine kleinere oder größere Reise unternommen. Und was ich auch sehr gut kenne, Fremden, nach neuen Orten, Sehnsucht, was Neues zu entdecken. Und ich habe da so ein Hobby entwickelt. Einige Leute würden vielleicht sagen, ein Spleen. Es gibt ja in Supermärkten am Ausgang diese Reiseprospekte. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die kommen jeden Monat neu raus. Die nehme ich mir gerne mit. Und ich habe nur den Slogan von Aldi im Kopf, der heißt Traumreisen zu Aldi-Preisen. Gut, das mit den Aldi-Preisen stimmt nur, wenn man von einem ganz bestimmten Flughafen Mitte November losfliegt. Sonst wird es gleich wieder 200 Euro teurer. Aber darum geht es mir gar nicht. Ich will die Reise gar nicht buchen. Ich blätter da nur einfach gerne durch, um zu schauen oder mir vorzustellen, wie wäre es, wenn ich da wäre. Und auch zu sehen, was es alles für wunderschöne und tolle Orte auf Gottes Erde gibt. Und manchmal, wenn ich in der Bibel lese, dann habe ich das Gefühl, die Bibel ist auch sowas wie ein Reiseprospekt. Wobei, das passt vielleicht nicht ganz, vielleicht eher ein Reisekatalog, ein ziemlich dicker. Aber auf jeden Fall werden da auch Reiseziele vorgestellt. Zum Beispiel das eine große Reiseziel unseres Lebens. Einige sagen die Ewigkeit, der Himmel, das Paradies oder auch das himmlische Jerusalem. Aber auch ganz andere Reiseziele, zum Beispiel das ganz irdische Jerusalem im Alten Testament noch mit seinem Tempel auf dem Berg Zion. So auch in diesem Psalm, den wir gerade schon gemeinsam nach der Luther-Übersetzung gelesen haben. Ich lese ihn uns noch einmal nach der Zürcher Übersetzung, denn auf die beziehe ich mich in der Predigt. Der erste Vers ist eigentlich eine Regieanweisung, die zeigt, dass es sich um ein gesungenes Lied handelt. Und dann geht es weiter. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr der Herrscharen. Meine Seele sehnt sich, sie schmachtet nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Herz und mein Leib, sie rufen zum lebendigen Gott. Der Sperling hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest, wohin sie ihre Jungen gelegt hat. Deine Altäre, Herr der Herrscharen, mein König und mein Gott. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, sie werden dich immer da loben. Wohl dem Menschen, dessen Zuflucht bei dir ist, denen, die sich zur Wallfahrt rüsten. Ziehen sie durchs Bachertal, durchs Wüstental, dann machen sie es zum Quellgrund und in Segen hüllt es der Frühregen. Sie schreiten dahin mit wachsender Kraft, bis sie vor Gott erscheinen auf Zion. Herr Gott der Herrscharen, höre mein Gebet. Vernimm es, Gott Jakobs. Schau Gott auf unseren Schild und blicke auf das Angesicht deines Gesalbten. Denn besser ist ein Tag in deinen Vorhöfen als tausend nach meinem Gefallen. Lieber an der Schwelle zum Haus meines Gottes stehen, als in den Zelten des Frevels wohnen. Denn Sonne und Schild ist Gott der Herr. Gnade und Ehre gibt der Herr. Kein Glück versagt er denen, die in Vollkommenheit einhergehen. Herr der Herrscharen, wohl dem Menschen, der auf dich vertraut. Ich habe es schon gesagt, bei diesem Psalm handelt es sich um ein Lied, und zwar um ein Lied, das zur Wallfahrt, zur Pilgerreise nach Jerusalem gesungen wurde. Es gibt im Alten Testament drei Pilgerfeste, drei Wallfahrtsfeste. Das bekannteste ist das Passa, von dem haben die meisten schon gehört. Dann gibt es noch das Wochenfest und das Laubhüttenfest. Und dieses Lied wurde wahrscheinlich zur Wallfahrt zum Laubhüttenfest gesungen. Nach unserem Kalender irgendwann im Spätsommer, Frühherbst, Ende September, Anfang Oktober. Und zu diesem Fest reiste man an den Tempel in Jerusalem. Und dieser Tempel, das ist der Sehnsuchtsort, den der Psalm hier beschreibt. Und er spricht da von den Vorhöfen. Man muss sich das so vorstellen, dass der Tempel quasi ein ganz großes Areal ist, mit einem Gebäude, dem Heiligtum in der Mitte und darin wiederum dem Allerheiligsten. Und dieses Heiligtum durften nur die Priester betreten. In den verschiedenen Vorhöfen für verschiedene Gruppen des Volkes oder auch für Leute, die an Gott Israel Interesse hatten, aber nicht direkt dazugehörten zum Volk, da fand das eigentliche Fest statt. Da hat man sich versammelt, gegessen und getrunken, gesungen und gelacht, da wurde gefeiert. Und zu diesem Feiern macht sich jetzt der Psalmbeter auf. Und er beneidet aber auch all jene, die immer und jederzeit ganz ungezwungen da ein- und ausgehen können beim Tempel. Und er findet dann zuerst ein Bild, was für Sehnsucht schlechthin steht, was wir auch heute noch dafür benutzen. Er spricht von den Vögeln. Sperling und Schwalbe haben ein Haus gefunden, deine Altäre, Herr Zebaoth. Frei sein wie ein Vogel, sagen wir heute. Frei sein, überall hinfliegen können, wo wir möchten, ungezwungen sein. Und das ist ja wirklich beeindruckend, denn wenn man sich das vorstellt, dann sind vielleicht die Schwalben, die Vögel, die einzigen neben den Priestern gewesen, die ins Heiligtum hineinkamen. Also dahin, wo Gottes Präsenz am stärksten gefühlt wurde. Man darf sich das nicht vorstellen wie unsere Kirchen heute, die gut verputzt sind und abgedichtet, wo eventuell mal eine Ameise oder eine Kirchenmaus reinkommt, sondern etwas offener, wo Luft durchzog und wo eben auch die Schwalben ihr Haus gefunden haben. Und ich stelle mir das so vor, dass die Vögel dann ihre Nester gebaut haben im Heiligtum, bei Gottes Altären, direkt da sein konnten. Tatsächlich beneidenswert. Und dann spricht er noch von denjenigen, die immer da sind. Ich habe schon gesagt, ich bin Ostfriese. Und wenn Ostfriesen auf Leute aus dem Ruhrgebiet treffen, dann sagen sie manchmal, wir wohnen da, wo ihr Urlaub macht. Und wer einmal im Sommer an einem Samstag auf der A31 gefahren ist, der weiß, dass es wirklich sehr, sehr viele Ruhrgebietler gibt, die im Ostfriesland Urlaub machen. Da steht man nämlich mehr als dreimal so lang wie sonst. So ähnlich ist das hier. Der Psalmbeter spricht aus der Ferne den Priestern zu, die immer dort sind. Ihr wohnt da, wo ich Urlaub mache. Ihr seid immer da, wo ich gerne bin, wo ich meinen Sehnsuchtsort habe. Und dann gibt es noch eine Besonderheit bei diesem Sehnsuchtsort Tempel, man könnte sagen bei dieser Ferienwohnung, nämlich den direkten Kontakt zum Gastgeber. Viele Menschen wünschen sich das, wenn sie auf Reisen gehen, authentisches Leben vor Ort kennenzulernen. Und meine Erfahrung ist, dass das nicht so gut funktioniert, wenn man die ganzen 2 Wochen auf seinem Hotelkomplex bleibt. Da ist gar nichts gegen zu sagen, das habe ich auch schon gemacht und das ist auch sehr erholsam. Aber wenn man authentisches Leben vor Ort kennenlernen möchte, dann muss man eigentlich bei Einheimischen zu Hause sein. Dann muss man ihren Alltag kennenlernen, in direkten Kontakt mit ihnen kommen. Und sowas verheißt hier der Tempel. Direkten Kontakt zu Gott, zum Gastgeber dieses Ortes, zu dem lebendigen Herrn. Der zweite Teil des Psalms, die Verse 7 bis 8, beschäftigen sich dann mit der Reise selbst. Und so eine Urlaubsreise, erst recht eine längere Pilgerreise, ist ja nicht nur einfach. Und das Gleiche gilt selbstverständlich auch für unsere Lebensreise. Immer wieder gibt es da Hindernisse. Immer wieder kommen Herausforderungen auf uns zu, die wir überwinden müssen. Davon weiß der Psalm, der spricht vom Wüstental. Aber er weiß auch von den wundervollen Erfahrungen und Begegnungen, die man machen kann auf solch einer Reise. Und er findet dafür ein sehr, sehr schönes Symbol. Ich habe schon gesagt, das Laubhüttenfest wurde im Frühherbst gefeiert, Ende September, Anfang Oktober. Und das ist in Israel die Zeit, wenn die Trockenzeit endet. Das heißt, wenn der erste Regen fällt. Und dieses Bachartal, von dem der Psalm spricht, ist vermutlich ein ausgetrocknetes Flussbett in der Nähe von Jerusalem gewesen. Und nun konnte es sein, wenn die Pilger nach Jerusalem gekommen sind, dass dieses Tal noch total vertrocknet war, weil noch kein Regen gefallen war. Wenn sie dann aber vielleicht eine Woche später wieder zurückgegangen sind und es war Regen gefallen, dann waren überall am Rand schon die kleinen Halme zu sehen, es grünte und vielleicht waren die ersten Blumen da. Wenn die Pilger kommen, dann fällt also Regen in der Wüste und es fängt an zu blühen. So wie in dieser indischen Geschichte, die ich gefunden habe. Da gab es mal einen Wasserträger. Und er hatte auf seinen Schultern einen großen Holzstab. Und an jeder Seite einen Krug. Der eine Krug war noch sehr neu. Er war perfekt geformt, makellos. Der andere Krug war schon etwas älter. Er hatte einen Sprung. Und wenn nun der Wasserträger mit seinen beiden Krügen zum Fluss lief und sie beide vollschöpfte, sie auf seine Schultern nahm und damit zum Haus seines Herrn lief, um das Wasser abzuliefern, so war es so, dass der Krug mit dem Sprung in der Schüssel das Wasser nicht halten konnte und immer nur halb voll ankam, dass der Wasserträger nur 1,5 Krüge abliefern konnte. Der Krug mit dem Sprung schämte sich. Und nach einiger Zeit hielt er es nicht mehr aus und er sprach zu seinem Träger: Ich schäme mich so für mich selbst und ich möchte mich bei dir entschuldigen. Der Wasserträger fragte ihn: Aber wofür denn? Wofür schämst du dich? Der Krug sagte: Ich war die ganze Zeit nicht in der Lage, das Wasser zu halten. Und immer wenn du mich voll schöpfst und zum Haus deines Herrn gehst, verliere ich unterwegs die Hälfte. Du hast die volle Anstrengung, aber bekommst nur den halben Lohn, weil du immer nur einen halben Krug Wasser abliefern kannst. Daraufhin sagte der Wasserträger: Morgen, wenn wir wieder vom Fluss zum Haus meines Herrn laufen, dann schau mal auf den Wegesrand und guck, was du da siehst. Und am nächsten Tag ging er wieder mit seinen beiden Krügen zum Wasser. Er schöpfte sie voll und machte sich auf den Weg. Und der Krug mit dem Sprung, der beherzigte den Rat und er schaute auf den Wegesrand und was er sah, waren allerlei blühende Wildblumen. Aber wieder konnte er das Wasser nicht halten und wieder war er ganz zerknirscht, als sie beim Haus ankamen und wollte sich entschuldigen. Da aber sagte der Wasserträger: Warte, hast du denn nicht die Wildblumen am Straßenrand gesehen? Ich wusste von Anfang an von deinem Sprung. Und ich hätte dich austauschen können, aber ich habe lieber einige Wildblumensamen gesammelt und habe sie am Wegesrand auf deiner Seite ausgestreut. Auf der anderen Seite wachsen sie nicht. Und jedes Mal, wenn wir zum Haus meines Herrn laufen, und du das Wasser verlierst, dann wässerst du diese Wildblumensamen. Und sie blühen auf und ich kann jeden Tag ein paar von ihnen pflücken und so den Tisch im Haus meines Herrn schmücken. All diese Schönheit hast du geschaffen. Christen sind so, oder sie sollten es so sein, wie der Krug mit dem Sprung in der Schüssel. Nicht ganz perfekt in den Augen anderer Leute. Auch nicht ganz perfekt in ihren eigenen Augen. Und vielleicht liegt das daran, dass sie das Gute nicht bei sich behalten können. Dass sie das lebendige Wasser, was sie bei sich tragen, was in sie hineingefüllt wird, nicht für sich behalten können, sondern immerzu ausschütten müssen. Einer meiner theologischen Lehrer hat dafür einmal ein, wie ich finde, sehr passendes Wort gefunden. Er hat von Kollateralnutzen gesprochen. Wenn Kriegsherren durchs Leben schreiten, dann kommt es immer wieder zu sogenannten Kollateralschäden. nicht beabsichtigten, aber angeblich unvermeidbaren Schäden und Zerstörungen an Dingen und Menschen. Bei Christen ist das andersrum. Wenn sie durchs Leben schreiten, dann kommt es zu vielleicht nicht beabsichtigtem, aber doch unvermeidbarem kollateralen Nutzen. Und das beschreibt der Psalm so schön. Wo die Pilger langlaufen, da fängt es an zu sprießen. Da kommen die Blumen hervor. Das meint er, wenn da steht, in Segen wird das Tal gehüllt durch den Frühregen. Denn wo die Pilger, wo diejenigen unterwegs sind, die sich auf Gott ausrichten, da strahlt ihre Freude auf das Ziel so sehr aus, dass davon etwas abfällt auf ihre Umgebung. Der Reformator Johannes Calvin hat unser ganzes Leben einmal als Pilgerschaft beschrieben. Und der reformierte Reimpsalm dichtet in seiner vierten Strophe zu diesem Psalm: Wir wallen in der Pilgerschaft und gehen fort von Kraft zu Kraft. Unser Ziel als Christen, das ist nicht der irdische Tempel in Jerusalem, sondern unser Ziel, das ist das himmlische Jerusalem. Aber umso größer ist doch unsere Vorfreude, dass wir schon hier und jetzt ausstrahlen, etwas davon ausstrahlen können und so in unserer Umgebung kollateralen Nutzen schaffen. Der dritte Teil des Liedes wendet sich dann als Gebet direkt an Gott. Ich habe das in Ghana kennengelernt, da habe ich 7 Monate gelebt, dass man vor jeder längeren Autofahrt betet. Selbstverständlich, wenn man mit Kirchenleuten unterwegs ist, da ist das keine Frage. Aber was ich interessant fand, auch in öffentlichen Verkehrsmitteln. Da ist man dann in einem Kleinbus unterwegs und wenn der voll ist, dann dreht der Fahrer sich um, bevor er losfährt, und spricht ein Gebet, bittet um Gottes Schutz und Beistand für die Fahrt. Gut, manche Fahrer verstehen das leider als Freibrief, um dann umso ungehemmter und rücksichtsloser zu fahren. Aber nun ja, mir ist zumindest nichts passiert. Aber so macht das hier auch der Pilger. Bevor er aufbricht, betet er zu Gott. Er betet zu Beginn seiner Fahrt um Gottes Begleitung auf der Reise. Und auch unterwegs wird dieses Lied immer mal wieder gesungen worden sein, denn so eine Pilgerreise dauerte ja nicht nur einen Tag. Und ich glaube, man singt dieses Lied unterwegs, weil Gott nicht nur derjenige ist, der am Reiseziel auf uns wartet, sondern weil er auch der Reisebegleiter ist, der mitgeht. Und der Psalm beschreibt ihn als Sonne und Schild. Als Sonne, die uns wärmt, wenn wir von unserem Nachtlager aufstehen, auf der Reise und die das Lebensnotwendige schafft, was wir brauchen, den Proviant für unsere Reisen. Und als Schild. Gott sorgt für Schutz, wenn wir unterwegs sind. Er hilft uns durch Schwierigkeiten und Anfechtungen und er kümmert sich darum, dass wir sicher ankommen. Und dann am Ende betont der Psalmbeter noch einmal seine Sehnsucht und seine Vorfreude. Auch wenn die Reise beschwerlich ist, die Vorfreude und der Vorgeschmack des Tempels, des Ziels, sind doch so groß, dass sie die Strapazen ausgleichen. Und er schreibt davon, dass alleine die Tür zu hüten an seines Gottes Haus ihn mit größerer Freude erfüllt, als da zu wohnen und sicher zu sein, wo die Frevler sind. Das heißt, draußen in der brennenden Sonne oder im Regen zu stehen, ist für ihn mehr wert, als in den Zelten in der Sicherheit da zu wohnen, wo diejenigen sind, denen Gott nichts bedeutet, die sich nicht aufmachen zur Pilgerreise. Man könnte sagen, ein Gottesdienst, ein Sonntag, eine gelungene Gottesbegegnung, so unvollkommen das auch manchmal sein mag, Das bedeutet ihm mehr als 1000 Alltage. Habt ihr schon mal so über den Gottesdienst nachgedacht? Habt ihr schon mal so über Gemeinde nachgedacht? Wir sagen beim Abendmahl manchmal, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Und das ist es ja im wahrsten Sinne des Wortes. Ein Vorgeschmack dessen, was uns erwartet. Ein Vorgeschmack dessen, was Gott für uns vorbereitet hat, sind für uns Abendmahl und Gottesdienst. Und Gott lässt uns diese Vorfreude schon hier in unserem Leben erleben. Er lässt uns das schon hier auf unserer Lebensreise zuteil werden. Gottesdienst, das ist sowas wie Urlaub im Alltag, den man braucht, um die Strapazen des Lebens gut bewältigen zu können. So wie man auch auf einer langen Reise immer mal wieder Pausen braucht, um sich auszuruhen, sich neu auf das Ziel zu besinnen und sich darauf zu freuen. Und dann spricht der Psalmbeter in diesem Zusammenhang von Gnade und Ehre, die Gott dem Pilger schenkt, und schreibt etwas, was mich nachdenklich gemacht hat. Er sagt, Gott wird kein Gutes mangeln lassen dem Frommen, oder in der Zürcher Übersetzung, kein Glück versagt er denen, die in Vollkommenheit einhergehen. Und als ich das gelesen habe, war ich ein bisschen enttäuscht, denn Vollkommenheit, das ist doch ein etwas zu hohes Ziel für mich. Wenn es nur für die Vollkommenen Gnade und Ehre gibt, dann gehe ich vielleicht leer aus. Und das schmälert meine Vorfreude dann doch enorm. Aber dann habe ich ein bisschen nachgeforscht, und manchmal lohnt sich ja so ein Theologiestudium und wenn man sich ein bisschen in den alten Sprachen auskennt. Und ich habe herausgefunden, das Wort, was die Zürcher Bibel mit Vollkommenheit übersetzt, heißt zum einen genau das. Aber es heißt in erster Linie Arglosigkeit. Und in diesem Kontext macht das Sinn. Es bedeutet dann nämlich so viel wie: kein Glück versagt er denen, die nichts Böses im Schilde führen. Und wenn wir an die Pilgerreise denken oder auch an irgendwelche Touri-Hotspots, da gibt es ja genug Leute, die Böses im Schilde führen. Überall wird gewarnt vor Taschendieben oder vor Abzockern, die Pilgerfahrt, die Reise für ihre eigenen Vorteile und Geschäfte missbrauchen und unseren Schaden wollen. Sie hinterlassen keine Blumen, keine guten Früchte am Wegesrand. Und darum wird ihnen natürlich auch keine Gnade und Ehre vom Reiseveranstalter zuteil. Im Gegenteil, sie wäre er lieber los. Anders bei dem Menschen, der sich auf Gott verlässt. Für ihn wird die Reise zum Erlebnis. Seine Vorfreude auf das Ziel wird Schritt für Schritt größer und immer mehr gesteigert. Er hinterlässt reichlich Blumen am Wegesrand, reichlich Kollateralen nutzen. Und am Ende erreicht er das Ziel und ist bei seinem Gott. Am großen Sehnsuchtsort, der ihm verheißen worden war, in diesem Reisekatalog namens Bibel. Amen. Ich lese uns noch einmal den Psalm und ich lade euch ein, ihn ganz bewusst als Gebet mitzudenken. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr der Herrscher. Meine Seele sehnt sich, sie schmachtet nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Herz und mein Leib, sie rufen zum lebendigen Gott. Auch der Sperling hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest, wohin sie ihre Jungen gelegt hat. Deine Altäre, Herr der Herrscher, mein König und mein Gott. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, sie werden dich immer da loben. Wohl den Menschen, dessen Zuflucht bei dir ist, denen, die sich zur Wallfahrt rüsten. Ziehen sie durch das Wüstental machen sie es zum Quellgrund und in Segen wild es der Frühregen. Sie schreiten dahin in wachsender Kraft, bis sie vor Gott erscheinen auf Zion. Herr Gott der Herrscher, höre mein Gebet. Vernimm es, Gott Jakobs. Schau, Gott, auf unseren Schild und blicke auf das Angesicht deines Gesalbten. Denn besser ist ein Tag in deinen Vorhöfen, als tausend nach meinem Gefallen. Lieber an der Schwelle zum Haus meines Gottes stehen, als in den Zelten des Frevels wohnen. Denn Sonne und Schild ist Gott der Herr, Gnade und Ehre gibt der Herr, kein Glück versagt er denen, die in Vollkommenheit einhergehen. Herr der Herrscher, wohl dem Menschen, der auf dich vertraut.